Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird. In aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, gestatten Sie mir, bevor ich den Predigttext aus dem Jesaja-Buch, den vorgeschlagenen Predigttext, verlese, einige Worte des Schwärmens über das Buch Jesaja. Das Buch Jesaja ist nicht nur das längste Prophetenbuch, das uns überliefert ist mit 66 Kapiteln. Nein, es hat auch so große und großartige Worte, dass ich einfach nur Spaß und Freude an diesem gigantischen Gotteswort habe. Das geht nicht nur mir so. Auch wenn Sie so ein bisschen in der Bibel zu Hause sind, dann wissen Sie, dass kein Prophet im Neuen Testament so häufig zitiert wird wie Jesaja. Annähernd 70 Mal wird direkt auf ihn Bezug genommen. Große und großartige Worte, also denken Sie beispielsweise an diese unfassbar gigantischen Worte der Theologie bei der Thronvision, als da Jesaja sehen darf, wie die Engel rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Denken Sie an das Wort der Theologie, als er zum König Judas kommt und zu ihm dann sagt, diesen knappen Satz, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, da steckt alles drin. Aber das Jesaja-Buch hat auch unglaubliche Worte des Trostes. Für viele Menschen ist das Jesaja-Buch das Buch, wo ihr Lieblingsvers drin steht. Jesaja 42 etwa, wenn es da heißt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Oder Jesaja 43, Vers 1, das ist ein Wort, das ich bei Evangelisation immer wieder den Neubekehrten zurufen darf. So spricht der Herr, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und ich könnte jetzt weitermachen über all die christologischen Worte, die im Jesaja-Buch sind. Ah, gigantische Dinge. Wir haben es ja gerade erst Karfreitag noch einmal gehört, Jesaja 53, wo es da heißt, für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen halt. Seine Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, durch seine Wunden sind wir geheilt. Oder denken Sie an Jesaja 11, dieses Wort des Adventes halt, wo Jesus angekündigt wird, gesagt wird, es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus der Wurzel und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist der Stärke halt. Gigantische Worte. Jesaja wird ja auch der Evangeliumsprophet genannt, weil also selbst für den Laien das zu erkennen ist, wo immer wieder Jesus, Jesus, Jesus herausschreit aus jedem einzelnen Kapitel. Bei manchen Stellen, bei Büchern im Alten Testament muss man ja tiefer graben, aber hier liegt das Gold schon direkt unter der Oberfläche verborgen. Ja, manchmal glänzt es einen direkt in diesem wunderbaren Buch an. Es gibt so viele Worte reinen Evangeliums, die dort stehen im Jesaja-Buch, Jesaja 44, wenn es da heißt, ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie Nebel, kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Oder dieses Wort von der Gnade in Jesaja 54, ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht Gott der Herr. Also ich könnte jetzt hier weitermachen und Bibelverse aufzählen und dann ist es 11 Uhr, da bin ich immer noch nicht beim Predigtext. Vielleicht habe ich Ihnen so ein bisschen Geschmack gemacht, einfach das Jesaja-Buch nochmal zu lesen. Also voll von großen und großartigsten Worten. Aber das für mich, und jetzt komme ich zu dieser persönlichen Hinführung, das für mich gewaltigste Wort, für mich persönlich, das ist ganz individuell, gewaltigste Wort finden wir heute als Predigtext. Das ist ein Wort, das mir so unglaublich viel sagt, das so stark ist und ich bin so froh und dankbar, dass ich dieses gewaltige Prophetenwort Ihnen heute zurufen darf. Wir wollen hören als Predigttext, der heute vorgeschlagen ist für diesen Sonntag quasi Modo Geniti, Jesaja 40, die Verse 28 bis 31. Dort heißt es, weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für dieses gewaltige Wort, das du uns heute schenkst, in unser Leben, in unser Glauben und in diese Zeit hinein. Danke für diese Verse aus dem Buch Jesaja, über die wir jetzt die Predigt hören dürfen. Und wir wollen dich alle miteinander bitten, Herr, dass du diese Predigt segnen wollest, damit wir verstehen können, was du uns aus diesen gewaltigen Worten zu sagen hast. Und das wird nur dann gelingen, wenn du uns deinen Geist schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben, ein gewaltiges Prophetenwort. Und das möchte ich Ihnen anhand von 4 Punkten erläutern, warum das so gewaltig ist, in der Hoffnung, dass Sie nicht nur freudig dieses Wort annehmen und sich dadurch gestärkt wissen in ihrem Glauben, sondern dass Sie es am Ende der Predigt auch sagen, jawohl, Jesaja 40, das ist schon ein gewaltiges Prophetenwort. 4 Punkte, erstens vom Wissen, zweitens vom Fallen, drittens vom Harren und viertens vom Weitergehen. Das erste, ein gewaltiges Prophetenwort vom Wissen. So geht dieser Predigttext los mit 2 Fragen. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Was denn? Ja, der Ewige, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde nochmals, sein Verstand ist unausforschlich. Weißt du das? So fragt der Prophet das Volk. Er fragt sie nach ihrem Wissen über den lebendigen und heiligen Gott. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass Glaube zuerst immer, und ich habe jetzt keinen Sprachfehler, sondern ich betone das, immer auch ein festes Wissen um die Heilstatsachen ist. Glauben ist kein Spekulieren, ist kein Fantasieren, ist kein Mutmaßen, ist kein Annehmen, ist kein individuelles Gefühl, sondern es ist ein Wissen um die Heilstatsachen. Glauben heißt, ich weiß, es gibt, so wie es heißt, einen allmächtigen und ewigen Gott, dessen Verstand unausforschlich ist, der immer war und immer sein wird. Glauben heißt wissen, dass dieser Gott mich lieb hat. So sehr lieb hat, dass er in seinem Sohn Jesus Christus Mensch wurde, um mich zu erlösen. Und dass dieser Gott den Wunsch hat, in Gemeinschaft mit mir zu leben. Glauben heißt das Wissen, dass dieser Gott auf mich, sein Geschöpf, aufpasst in dieser Welt. Und weil er mich lieb hat, sich um mich kümmert, wie um seinen Augapfel, so heißt es heute im Losungstext, den Sie vielleicht schon gelesen haben. Das muss ich wissen. Das muss Grundlage all meines Lebens hier sein, meiner Berechnungen, meiner Taten, meiner Entscheidungen. Weil wenn das nicht mein festes Wissen ist, ja, da komme ich ganz schnell zum Straucheln und Fallen. Das muss ich wissen. Glauben ist festes Wissen, kein Spekulieren, kein Fantasieren. Das nicht eine These von mir? So lehrt es die Bibel. So fragt ja hier eben der Prophet. Weißt du das? Weißt du das nicht? Er fragt nach dem Wissen. Im Hiob-Buch, Hiob 19 heißt es, da sagt Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nicht ich hoffe, es könnte sein, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die Tatsache, dass Gott lebendig ist, dass er lebt, das dürfen wir ja auch mitsprechen. Seit Ostern, seit uns der Heilige Geist gegeben ist, wenn wir gläubig sind, wissen wir, dass unser Erlöser lebt. Hebräer 11 heißt es, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. So wird es hier genauer ausgedrückt. Feste Zuversicht, Wissen. Oder Paulus, Römer 8, ich bin gewiss, also das kann man auch wissen, ich weiß, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es gibt viele Theologen, die sagen, das sei nicht nur die Mitte des Römerbriefes, Römer 8, 38 bis 39, das sei die Mitte des ganzen Evangeliums, ganz falsch liegt man damit nicht. Das muss ich wissen. dass mir nichts passieren kann, nicht Tod, nicht Leben, weder Engel noch Mächte, nicht Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weil ich ja geliebt bin von dem lebendigen Gott. Das ist das Wissen, von dem hier die Rede ist. Das Wissen. Übrigens haben uns auch die Väter des Glaubens, also nicht nur, dass die Bibel das bezeugt, auch die Väter des Glaubens haben uns das ins Stammbuch hineingeschrieben, dass es um dieses Wissen geht. Frage 1 des Heidelberger Katechismus, den Sie hoffentlich alle auswendig kennen, was ein einziger Trost im Leben und im Sterben. Und dann schließt es dann halt, das heißt, darum macht er mich auch durch den Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss. Also sein Wissen, ewiges Leben ist keine Spekulation, ist keine Hoffnung, ein eventuell, es könnte ja sein, es kommt noch irgendwann, sondern wenn du den Heiligen Geist in dir hast, wenn du wirklich gläubig bist, dann weißt du das. Also ich weiß, dass heute Sonntag ist, ich weiß, dass ich verheiratet bin, ich weiß, dass ich jetzt gerade in der Kirche St. Martini stehe, das weiß ich. Aber noch viel mehr weiß ich, dass Jesus Christus lebt, mein Erlöser lebt und ich weiß, dass ich auch leben werde. Sonst wäre ich auch kein Pfarrer. Das weiß ich und ich hoffe, dass Sie es auch wissen. Glauben ist Wissen, aber es ist natürlich ungleich dieses Wissen einem Schulbuchwissen. Da kommen ja immer die neunmal Klugen um die Ecke und sagen sie, ja, wie kannst du diesen Gott nicht beweisen? Also ergo könnte es nicht sein. Dieses Wissen, von dem hier die Bibel spricht, von dem ich auch rede, ist nicht das Schulbuchwissen wie so ein Satz des Thales oder der Pythagoras-Satz oder die Erkenntnis, wie Photosynthese funktioniert. Das kann man sich aneignen, das kann man auch irgendwie deduzieren mit Versuchen, das kann man gucken. Das ist dieses Schulbuchwissen. Aber es gibt neben dem Schulbuchwissen noch ein anderes Wissen. Es gibt existenzielle Wahrheiten und Wissen und es gibt existenzielle Wahrheiten. Um es runterzubrechen, ein bisschen einfacher zu sagen als philosophisch, es gibt ein individuelles Wissen und ein allgemeines Wissen. Das allgemeine Wissen sind all diese Dinge, die man lernen kann, die man sich aneignen kann, das, was Sie eben in der Schule lernen. Ich nenne das das Schulbuchwissen. Das ist das allgemeine Wissen. Aber es gibt ein individuelles Wissen. Und das individuelle Wissen, das ist viel, 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 viel wichtiger für den Menschen als das allgemeine Wissen. Also wissen Sie, ich hatte einen Mathe-Leistungskurs, habe mein Abitur drin gemacht. Also da hat man mir beigebracht, wie Integralrechnung, Differentialrechnung funktioniert. Das habe ich gelernt. Hat überhaupt keine Bedeutung für mein Leben. Bin kein Ingenieur, kein Mathematiker, spielt überhaupt keine Rolle. Im Biologieunterricht habe ich aufgepasst. Da habe ich verstanden, wie Photosynthese funktioniert, wie die Energiegewinnung in den Zellen ist. Aber für mein Leben direkte Auswirkungen hat das überhaupt nicht. Dieses Wissen brauche ich nicht. Das allgemeine Wissen hat für mein Leben keine Bedeutung. Aber es gibt individuelles Wissen, das ich ganz speziell Olaf Latzel habe, das für mein Leben entscheidend ist und das mein Leben auch steuert. Ich sage das mal so im ganz Kleinen, ich esse sehr gerne Eis. Es gibt eine Eissorte, die esse ich sehr gerne, Malaga-Eis. Und es gibt eine Eissorte, die vertrage ich überhaupt nicht. Da wird mir schlecht von, wenn ich die esse, das ist Zitroneneis. Das kann ich keinem beweisen, das muss ich auch keinem erklären, aber ich weiß das ganz individuell. Als ich neulich irgendwo eingeladen gewesen bin bei jemandem, halt, gab es als Nachtisch Zitroneneis, habe ich nicht gegessen, habe das dann erklärt. Vertrag ich nicht, ich mag kein Zitroneneis, warum auch immer. Individuelles Wissen, das ist jetzt ein banales Wissen, aber es ist wichtig für mein Leben. Wichtiger als Integral- und Differentialrechnung für mich. Es gibt anderes individuelles Wissen, das ist wichtig für mich. Also zum Beispiel, dass ich meine Frau und meine Tochter liebe. Das kann ich auch niemandem sagen. Aber ganz vieles in meinem Leben ist bestimmt eben von diesem Wissen. Ich weiß das in mir drin. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Tochter. Und das bestimmt mein Handeln. Das ist bei Ihnen ganz genauso. Auch Sie können sagen, ich habe so individuelles Wissen. So einen kleinen, banalen Bereich, aber eben auch einen wichtigen bei den Menschen, die Sie lieben. Und niemandem können Sie dieses Wissen beweisen. Und trotzdem sind das Dinge, für die Sie unter Umständen sogar Ihr Leben lassen würden, um das, was Sie wissen, nämlich, dass Sie Ihre Nächsten lieben. Aber noch wichtiger als die Liebe zu meiner Frau und zu meiner Tochter ist das Wissen darum, dass ich weiß, dass Gott da ist, dass er mich liebt, dass ich sein Geschöpf bin, er mein Schöpfer und dass er allmächtig ist. Das ist ein Wissen, dass ich Gott sei es gedankt, und ich sage das ganz bewusst, Gott sei es gedankt, weiß, dass ich haben darf durch den Heiligen Geist. Und das wünsche ich dir auch. Dass du genau dieses Wissen hast, dieses individuelle, persönliche Wissen, das du niemand anderem erklären und beweisen kannst, aber von dem du ganz genau weißt, das ist so. Ja, er lebt. Jesus ist auferstanden. Es gibt ihn. Und er hat mich lieb. Und deshalb kann mir nichts passieren. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß, gerade für die nächsten Punkte, die kommen. Und deshalb möchte ich dich fragen, weißt du das? Genauso wie der Prophet hier fragt. Weißt du das denn nicht, dass es einen Gott gibt, möchte ich dich fragen, in deiner Situation, wo du momentan im Straucheln und Fallen bist, da kommen wir gleich zu. Wo du momentan denkst, oh, es ist alles zu Ende. Wie wird das weitergehen mit meiner Arbeitsstelle, mit meinem Betrieb? Weißt du es nicht, es gibt einen lebendigen Gott? Hör mal auf all das Irdische zu gucken. Weißt du nicht, dass es einen Gott gibt, der dich lieb hat? Weißt du das oder weißt du das nicht? Archimedes, der große Mathematiker der Antike, großer Denker, er hat in Bezug auf die Hebelgesetze einmal gesagt, gib mir einen festen Punkt, wo ich hintreten kann und ich bewege die Erde. Ich möchte sagen, wer weiß, dass es einen lebendigen Gott in Jesus Christus gibt, der einen lieb hat, der hat diesen festen Punkt. Und er wird nicht nur die Erde bewegen, sondern er wird auch mit allen Problemen dieser Erde fertig. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, dass du weißt, dass er lebt und dass er dich lieb hat. Das ist der erste Punkt vom Wissen. Ein zweiter Punkt in diesem gewaltigen Prophetenwort vom Fallen. Das Gewaltige, was wir hier sehen, ist nämlich das Ausmaß des Fallens. Da heißt es, Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Also junge Babys, die fallen. So mit einem Jahr, wenn die anfangen zu laufen, dann straucheln und fallen die. Das wissen die Eltern. Und wenn man irgendwann wieder alt geworden ist, wenn man mit 85 oder 90 so ein bisschen klapprig wird, halt nicht, auch dann fällt man. Aber hier heißt es, Männer und Jünglinge straucheln und fallen. Und das meint, alle fallen. Alle sind vom Straucheln und Fallen bedroht. Das ist Teil unserer menschlichen Existenz, eine anthropologische Grundwahrheit, dass alle fallen. Im Moment gehen sie ganz stark und ganz fest, aber es braucht nicht viel und dann fallen sie. Und das gilt nicht nur für Männer und Jünglinge, das gilt auch für so ganz große Gebilde wie Staaten. Jesaja spricht ja hier hinein in die Situation des Volkes, das in Babylonien ist, im Exil. Vor 40 Jahren haben sie die staatliche Existenz ihres eigenen Landes verloren. 587 wurde der Tempel zerstört, Jerusalem, die Mauern geschliffen und sie wurden alle weggebracht ins Exil. Eigentlich Ende des Volkes. Dieser starke Staat, der um 1000 noch der stärkste Staat damals im ganzen östlichen Mittelmeerraum gewesen ist, der ist auf einmal nicht mehr da, gefallen, gestrauchelt. Aber nicht nur den Israeliten ist es so gegangen, dass sie gefallen und gestrauchelt sind. Auch all die anderen Großreiche, die es gegeben hat in der Geschichte, denken wir an die Antike, die Assyrer, die Babylonier, die Griechen, die Perser, die Römer, alle Weltreiche gestrauchelt und gefallen. Und wie standen die stark und mächtig da? Und das ist eine Wahrheit, die nicht nur für die Staaten der damaligen antiken Welt galt, die gilt auch heute. Denken Sie an das britische Empire, das vor 100 Jahren noch die starke Weltmacht war. Und heute, da müssen Sie gucken, dass England und Schottland zusammenbleibt. Denken Sie an die Sowjetunion, die so stark und so mächtig war, der Gegenpol zu Amerika, alles perdu. Staaten straucheln und fallen. Und wir erleben das momentan, dass nicht nur einzelne Staaten straucheln und fallen, wie in der Finanzkrise damals Griechenland gestrauchelt ist. Im Moment strauchelt und fällt die ganze Welt. Das ist das, was wir erleben. Noch spüren wir hier in Deutschland nicht viel davon. Da gibt es ein paar Einschränkungen. Wir können keinen Gottesdienst mit Menschen feiern. Sie dürfen nicht mehr ihre Familienfeste feiern wie geplant. Die Fußballstadien bleiben leer. Aber das, was kommen wird, die Finanzkrise, all die Dinge, die damit zusammenhängen, das millionenfache Sterben aufgrund von Hunger in der dritten Welt, die Welt strauchelt. Es wird eine Weltwirtschaftskrise geben. Dazu muss man kein Prophet sein, nicht BWL studiert haben, um das zu verstehen und zu wissen, was kommen wird. Ganz aktuelles Wort. Die Weltwirtschaft und das ganze Weltsystem mit all den Reisen, mit all den Verbindungen, das vor 3 Monaten noch so sicher war, ist im Straucheln und im Fallen. Und damit verbunden natürlich auch die Menschen. Das sind ja nicht nur Staaten und Riesengebilde, irgendwelche Finanzsysteme, sondern auch wir ganz persönlich sind momentan im Straucheln und Fallen. Der ein oder andere hat seine Kündigung schon bekommen. Es mag momentan noch alles funktionieren mit dem Kurzarbeitergeld für einige Zeit. Aber wenn die Wirtschaft weiter abschmiert, wenn dieser Kreislauf sich beschleunigen wird, wenn diese Rezession über Jahre anhalten wird, was dann? Aber nicht nur das wirtschaftliche, berufliche Fallen. Menschen fallen auch alle körperlich. Die heute noch so stark und so mächtig aussehen, es braucht nicht viel. Dann ist es wie in der Bibel, das heißt, es blüht und sprost, aber dann welkt und verdorrt es. Ich habe vor Augen den großen Sportler Muhammad Ali, Cassius Clay, der in den 60er, 70er Jahren der Boxer schlechthin war. Was für ein Modellathlet. Dann habe ich ihn vor Augen, als er da gebeutelt von der Parkinson-Krankheit, kaum in der Lage war, die Fackel zu tragen. Der konnte keinen Fuß vor den anderen setzen. Jünglinge straucheln und fallen, Männer werden müde und matt. Michael Schumacher, dieser brillante Autofahrer, dieser Rennsportler mit Reaktionen, unfassbar, fällt beim Skifahren hin, fällt im wahrsten Sinne des Wortes und dann nur noch Schwachheit. Aber nicht nur Sportler, auch die großen, mächtigen Politiker, vor denen die Menschen sich zum Teil fürchten, auch deren Fall ist vorhergesehen. Stalin, dieser furchtbare Verbrecher, am Ende seines Lebens bekommt einen Schlaganfall. Weil alle vor ihm Angst haben, trauen sich seine Diener einen ganzen Tag lang nicht zu ihm rein, obwohl sie sehen, der liegt da am Boden im Pyjama, keiner traut sich reinzugehen. Er stirbt elendig hingefallen und verreckt. Erich Mielke, auch so ein unfassbarer Verbrecher, der ist dann auch gefallen, musste ins Gefängnis, wurde verhört. Dann wurde er wieder entlassen halt und am Ende der schließlich im Plattenbau er, der mächtigste Mann der DDR für fast 40 Jahre. Menschen fallen immer wieder und nicht nur die Sportler, die Besten oder die mächtigen Politiker, auch wir erleben das. Mit unserem körperlichen Fall, mit unserem Vergang, mit unseren sozialen Beziehungen, die zu Ende gehen. Menschen fallen, auch die Stärksten, alle fallen. Und es fallen vor allen Dingen alle, und das ist das noch Wichtigere als irgendwie ein wirtschaftlicher, ein beruflicher, ein sozialer Fall, es fallen alle in Sünde. Auch davon ist in diesem Text die Rede letztlich. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Selbst die Besten und Gläubigsten fallen. Das ist ja so ein stehendes Wort. Der Sündenfall. In Sünde gefallen. Wir straucheln und fallen. Es gab früher im Deutschen so ein Wort, wo man von den gefallenen Mädchen sprach, von Prostituierten halt. Der Fall der Sünde ist etwas, was uns alle angeht. Wir können noch so fromm und so gläubig sein, so viel Bibel lesen, wie wir wollen halt. Wir werden früher oder später alle fallen. Wir können nicht nicht sündigen. Wir sind vom Straucheln und Fallen bedroht. Und wir sind nicht nur, was die Sünde angeht, vom Fallen und Straucheln bedroht. Wir alle gehen auch auf den Tod zu. Das ist auch so ein, in der deutschen Sprache so ein gängiger Begriff zu sagen, er ist gefallen. So spricht man, wenn Soldaten sterben. Junge Männer in der Blüte des Lebens, wenn sie dann erschossen werden irgendwo für irgendein Blödsinn, für irgendeine Sache. Und wenn sie dann sterben und dann die Nachricht kommt an die Angehörigen, ihr Sohn, ihr Mann ist gefallen. Aber nicht nur Soldaten sterben, sondern wir alle fallen eines Tages dem Tode, dem biologischen Tode anheim. Das ist etwas Allgemeingültiges, deshalb spreche ich von gewaltig. Es ist gewaltig, wovon hier die Rede ist. Nicht, das ist nicht so ein bisschen Krise, sondern wir haben eine gewaltige Krise, die hier angesprochen wird. Alle, Alte wie Junge, Starke wie Schwache, Reiche wie Arme, alle fallen. Alle haben menschliche Probleme in dieser Welt, fallen und straucheln. Alle sind vor allen Dingen von der Sünde bedroht, aber vor allen Dingen gehen wir alle auf den Tod zu. Und auch du befindest dich im Straucheln und Fallen. Und ich weiß nicht, was momentan dein Straucheln ist. Ob es was Geistliches ist, was Wirtschaftliches, was Körperliches, was Soziales. Auch du befindest dich im Straucheln und Trost zu fallen. Und da stellt sich die Frage, was kann denn helfen im Fallen, im Zerbruch, im Vergangen, bei der Sünde, im Sterben? Was kann helfen? Und da kommen wir zum dritten Punkt dieser Predigt, vom Harren. Wenn wir straucheln und drohen zu fallen, oder wenn wir schon auf der Nase liegen, wenn wir, wie es eben im Evangelium hieß, schon bei den Schweinen sind und eigentlich nichts anderes mehr haben, als aus dem Trog der Schweine zu fressen, was kann denn da helfen? Nur eins, auf Jesus harren. So heißt es hier, Männer werden müde und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Auf den Herrn harren. Das ist das Rezept, was Jesaja hier dem Volk Israel aufschreibt angesichts ihrer Situation, wo sie gefallen sind, wo sie ihre Existenz eigentlich am Ende sehen, wo sie nicht mehr weiter können. Da sagt er ihnen, harrt auf den Herrn, vertraut dem lebendigen Gott, bei dem ist Kraft und er hat Möglichkeiten, das übersteigt alles, was ihr euch vorstellen könnt. Harrt. Das hebräische Wort kar für harren, was hier steht, kann einmal mit harren übersetzt werden, aber auch, so wird es gebraucht, mit gespannt sein. Und dieses Wort wird auch gebraucht im Hebräischen, wenn ein Bogenschütze, der den Pfeil aufgelegt hat auf seinen Bogen, dann das Ziel erfasst und zielt. Und diesen Moment, wo er jetzt wirklich voll konzentriert nur auf das Ziel ist und sein ganzer Körper, sein ganzer Geist, sein Sehen genau da fixiert ist, eben auf dieses Ziel, das meint die Bibel auch mit harren. Und so sollen wir in den kritischen Situationen, in den Situationen des Strauchelns und Fallens sein. Vollständig konzentriert auf ihn, den Herrn Jesus Christus. Harre, harre auf den Herrn, harre auf Jesus, in allen Lebenslagen, bei allen Widrigkeiten, befiehl dich immer wieder Jesus an. Konzentrier dich auf ihn, schau nicht auf das Weltliche, schau auf das Geistliche. Neben den furchtbaren Realitäten der Welt gibt es eine herrliche Wirklichkeit Gottes. Leider verlieren die Kinder Gottes diese herrliche Wirklichkeit immer wieder aus dem Auge. Und deshalb ist es so wichtig, dass Gott immer wieder den Propheten schickt, der ihm immer wieder sagen lässt, harrt auf den Herrn, schaut nicht auf das, was um euch rum ist, vertraut auf den lebendigen Gott, weil sie das nicht getan hatten, auf Gott geharrt haben. Weil sie nicht ihm vertraut hatten, sondern auf Weltliches. Deshalb sind sie erst in diese Situation gekommen. Das ist das Grundübel aller irdischen Existenz, wo wir im Fallen und Straucheln sind. Wenn wir fallen und straucheln, haben wir des Herrn nicht geharrt. Denn da, wo wir des Herrn harren, kriegen wir neue Kraft und er bewahrt uns vor dem Fallen. Die Bibel warnt davor, sich auf irdische Dinge zu verlassen. Und wenn Sie sagen, ja, der Latzel, der redet jetzt wieder mit so harten Worten, die Bibel ist härter in ihren Worten und in der Ausrichtung. Jeremia 17, der andere große Prophet, der schreibt, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht vom Herrn. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. So deutlich lässt Gott seinen Propheten sprechen. Verflucht bist du, wenn du dich auf das Irdische verlässt, auf dein Bankkonto, auf deine Gesundheit, auf deine wunderbare Ehefrau, auf deinen Intellekt oder was auch immer weltlich und irdisch ist. Verflucht ist, wer sein Fleisch für seinen Arm hält und weicht von Gott. Aber gesegnet bist du, wenn du dich mit allem ihm anvertraust. Das heißt nicht, dass wir in dieser Welt nicht unsere Hausaufgaben zu machen haben, dass wir uns nicht kümmern sollen. Ja, das sollen wir tun, das habe ich an anderer Stelle schon häufig erklärt. Sorgen ist verboten beim lebendigen Gott. Kümmern sollen wir uns halt. Aber harren, verlassen tun wir uns nur auf ihn. Nicht auf unsere schlauen Entscheidungen halt. Schon gar nicht auf irgendwelche Politiker, die dir im Januar noch das eine erklären zum Thema Mundschutz und die heute ganz anderes schwätzen halt. Die dir im Januar erklären, Corona ist keine Schwierigkeit und heute sagen, ja, ist das das größte Desaster, das uns jemals betroffen hat. Ja, das sind alles nur Menschen. Verflucht bist du, wenn du dich auf Menschen verlässt. Aber gesegnet, so sagt es die Schrift, wenn man sich auf den Herrn verlässt. Und dazu ruft Jesaja hier auch auf, harret des Herrn in eurem Straucheln, in eurem Fall. Und die Bibel ist voll von Geschichten, wo Menschen nichts anderes mehr getan haben, als sich auf den Herrn zu verlassen, wo sie keine irdische Sicherheit mehr hatten. Denken Sie an Bartimäus, diese gigantische Geschichte aus Markus 10, der Blinde vor Jericho. Und dann kommt Jesus und dann checkt er mit einem Mal ganz deutlich, das ist meine einzigste Chance. Und er schreit, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, nur er, es gibt nur noch Jesus, er ist gespannt, er ist nur noch fixiert auf Jesus. Und trotzdem die anderen schreien, geh nicht, sei ruhig, schweig halt, er schreit immer lauter, nur noch Jesus. Und als dann Jesus ruft, komm zu mir, schmeißt seinen Mantel ab, wir haben ja schon drüber gesprochen, lässt alle Sicherheiten, der Mantel ist das Bild für die Sicherheiten dieser Welt, hinter sich, nur noch zu Jesus, nicht wissend, was kommt. Aber da kommt das Gigantische, dass er vom Heiland sehend gemacht wird. Denken wir an Markus 5, die Geschichte halt von der Frau, die den Blutfluss hat, 12 Jahre krank ist halt und verstanden hat, nichts kann mir helfen, da steht so schön, sie hat viel erlitten von vielen Ärzten, ihr ganzes Vermögen draufgegeben, die hat alles weltlich versucht und erkannt, wie der reiche Jüngling, bringt nichts in dieser Welt, da bist du verflucht, verraten und verkauft. Und da gibt es für sie nur eins, Jesus, 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 auf den Herrn harren. Da sagt sie dann halt, nicht wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren könnte, alle Hoffnung auf ihn, harren auf Jesus Christus, gigantisch. Dann kommt sie hin halt und dann geht diese Kraft, das ist so wunderbar, Jesus spürte, das heißt, es spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausging. Das ist ja genau auch das, wovon hier in unserem Predigtext die Rede ist. Der Herr, der die Welt gemacht hat, der wird nicht müde noch macht. Der hat alle Möglichkeiten, er hat alle Kraft. Und wenn es uns an Kraft fehlt, wenn wir hingefallen sind, wenn wir die Kraft zum Aufstehen brauchen, dann ist alle Kraft beim Auferstandenen, die kriegen wir. Wir müssen uns nur auf ihn fixieren, wir müssen auf ihn harren, harren komplett. Auf ihn komplett, alles von ihm erwarten, nichts von dieser Welt, dann ist letztlich alles in Ordnung. Dann werden wir trotzdem in viele Schwierigkeiten kommen, gar kein Thema. Aber dann wird uns nichts mehr etwas anhaben können, wenn wir auf den Herrn harren. Deshalb auch eben dieses Psalmwort, diese Empfehlung vom König David, der extremst viele Schwierigkeiten hatte, der in Lebensgefahr war, der in wirtschaftlichen Schwierigkeiten war, der alle Probleme dieser Welt kannte halt. Was gibt er als Empfehlung? Mit diesem Wort habe ich sie begrüßt. Psalm 27, Vers 14. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Nichts anderes ruft hier Jesaja zu. Und nichts anderes möchte ich Ihnen zurufen, dir zurufen, in deiner Situation des Fallens, des Strauchelns, wo du momentan auf der Nase liegst. Harre des Herrn, harre des Herrn, harre des Herrn. Ein viertes aus diesem gewaltigen Prophetenwort vom Weitergehen. Wenn du das dann machst, auf den Herrn harrst, dich wirklich komplett auf ihn fixierst, dann darfst du erleben, dass du weitergehen wirst, dass du wieder aufstehst, neue Kraft bekommst. Jetzt kommt so ein ganz gewaltiger Vers, Jesaja 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Er gibt neue Kraft, weil er alle Kraft hat. Der Gott, der mit einem Wort die Sonne geschaffen hat und der sie mit einem Wort einsammeln wird und alle Milliarden Sonne dieser Universen, der hat Kraft, das können wir uns gar nicht vorstellen. Davon spricht unser Predigtext. Unausforschlich ist seine Kraft. Dein Bankkonto mit deinen 10.000, 100.000 oder Millionen Euro hat eine begrenzte Kraft und kommt ein Währungsschnitt oder eine Inflation, ist nichts mehr da, alles perdu, ist nur bedrucktes Papier. Deine Gesundheit, die heute noch so stark ist, halt nicht, wo du denkst, super, da kommt die Krebserkrankung, alles perdu. Deine Ehefrau, wenn sie stirbt, da hast du nichts mehr, aber es gibt etwas, was bleibt, auf das du dich verlassen kannst. Jesus Christus. Und wenn du auf ihn harrst, wird es immer weitergehen, ganz gleich, was passiert. Auch davon ist die Bibel voll, von diesen wunderbaren Geschichten, wo es weitergeht, wo auch die starken Männer Gottes am Ende sind. Ein Elia in der Wüste, der depressiv ist und am Wacholderberg Strauch sitzt und sagt, ich will sterben. Und dann schickt Gott einen Engel, der rührt ihn an. Und dann kann er 40 Tage durch die Wüste gehen. Das sind Kraftzulagen, die du kriegst, wenn du des Herrn harrst. Hiskia, der dir die Botschaft kriegt, halt, du wirst sterben, tödliche Erkrankung, das war's, Ende aus. Und der sich an den Herrn wendet, der nichts anderes mehr hat und bekommt dann die Lebensverlängerung von 15 Jahren, eine gigantische Geschichte. Ich sagte eben schon so wunderbare Sachen. Lesen Sie mal Jesaja 38, wenn Sie momentan gesundheitlich tief drin sind. Lesen Sie das als Wort Gottes für Ihr Leben und Ihre Situation des momentanen Fallens. Denken Sie an Lazarus, der da tot ist. Maria und Martha sind furchtbar traurig. nichts mehr zu machen, 4 Tage, stinkt schon. Dann kommt der Gott der Auferstehung und er hat eben die Kraft, selbst Tote zum Leben zu erwecken halt, ruft ihn heraus und Lazarus lebt weiter. Und das ist ja das auch für uns, selbst wenn wir in den Tod gehen, wenn wir am offenen Grab stehen, wenn wir denken, jetzt sind wir final gefallen, die Frau ist nicht mehr da, das Kind ist nicht mehr da, es geht weiter, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, wenn wir seiner harren. Das ist das Wunderbare. Und seine Verheißungen täuschen nicht, sie sind Wahrheit. Dieses Wort, ich habe es eben 2-mal angerissen, ist gesprochen an das Volk Israel in der Verbannung im Exil, wo eigentlich alles aus ist. Tod aus, nichts mehr, hingefallen, finales Ende. So wie es allen Völkern der Geschichte gegeben hat, die dann irgendwann weg waren. Aber Jesaja sagt, es geht weiter. Und es geht weiter, harrt auf den Herrn, er gibt neue Kraft. Einige Jahre später können sie wieder zurückkehren mit Esra und Nehemia, kleine Anfänge machen. Und 2000 Jahre später wird Israel wieder zum Staat. 1948, die Gründung Israels, ein gigantischer Gottesbeweis. Das ist das Wunderbare halt. Wenn Leute nach Wahrheiten und Wissen fragen, ja, das ist Wissen, was ich haben darf. Beweisbares Wissen, die Wahrheit dieses Wortes. Israel ist der lebendige Beweis. Ich habe das Privileg gehabt, mit vielen älteren Brüdern zu sprechen, die fromm waren und das persönlich miterlebt haben, was damals passiert ist am 14.05.1948, als Israel wieder Staat wurde, was das in der geistlichen Welt auswirkt. Das ist ja für uns heute selbstverständlich, man vergisst ja so vieles. Für die war das damals wirklich quasi der Stempel, die Legitimation für viele auf die Bibel zu sagen, wo sie gesagt haben, da wusste ich so richtig, Gottes Wort stimmt. Und Gottes Wort stimmt, was hier steht. Das ist ein Wissen, das wir tatsächlich beweisen können. Das ist eben nicht nur individuelles Wissen, das ist das Wichtige. Es ist sogar Schulbuchwissen. Die Worte Jesajas sind wahr. Ich kann das auch für mein Leben sagen. Ich habe eben gesagt, es ist für mich das gigantischste Wort. Und Gott hat es mir geschenkt als meinen Konfirmationsspruch, damals, als ich noch nicht gläubig geworden bin. Und ich darf Ihnen das bezeugen. Ich kann Ihnen das nur sagen. Dieses Wort ist wahr. Egal, wann ich in einer schwierigen Phase gewesen bin, wenn es nicht so angenehm gewesen ist in meinem Leben, dann habe ich genau das befolgt. Ganz stumpf auf den Herrn Jesus Christus geharrt, nichts anderes. Und durfte immer wieder erleben, wie alles gut geworden ist, wie er mich führt. Und das ist das Prinzip meines Lebens, auf den Herrn harren, ihm meinen Lebensweg anbefehlen, nur ihm vertrauen und dann zu wissen, es wird gut. Aber wissen Sie, ich bin ein kleiner Zeuge, es gibt einen ganz anderen Zeugen, eben diesen gewaltigen Jesaja. Jesaja heißt ja übersetzt, Jahwe ist Hilfe. Und er bürgt mit seinem Wort, Jahwe ist Hilfe, Gott ist Hilfe, Jesus ist Hilfe dafür, dass dieses Wort stimmt. Ein gewaltiges Wort, das er zuerst dem Volk Israel zugerufen hat, das aber heute aus 2500 Jahre Distanz auch dir noch einmal zuruft für deine Situation. Du darfst wissen, in deinem Fallen, dass du Jesus, dass du dem Herrn harren sollst und dass es dann für dich weitergehen wird. Und das möchte ich dir noch einmal versichern mit eben diesen gewaltigen 4 Predigtversen. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist nicht unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Danke, Herr, für dieses gewaltige Prophetenwort, das du heute in unser Leben hineingesprochen hast. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.